Ja, hallo alle zusammen. Ich hoffe, ihr habt gut gespiesen. Es freut mich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid zum Lokaljournalismus-Panel. Sina Bühler und ich haben das so ein bisschen dirigiert. Und wir sind unheimlich stolz, hier drei sehr außergewöhnliche Lokaljournalisten begrüßen zu dürfen, mit denen wir über den Zustand der Lokalreportage in der Schweiz diskutieren wollen und die Bedeutung des Lokalgeschehens, wie wir es als Journalisten besser vermitteln können, interessanter vermitteln können. Zum einen ist das Markus Wohner. Er ist, wie unschwer zu erkennen ist, doch der erfahrenste in der Runde. Sein Territorium ist die Ostschweiz. Er hat da etwa 25 Jahre lang frei für eine ganze Reihe von Zeitungen in der Schweiz gearbeitet. Er hat auch den freien Journalismus ins Fürstentum gebracht. Und er hat einige ziemlich aufsehenerregende und abenteuerliche Scoops gelandet. Ein ganz besonderer ist jener zu den Hunde Mostbröckli. Er ist der Entdecker eines Metzgers, der tatsächlich noch Mostbröckli aus Hundefleisch hergestellt hat. Das ist deshalb interessant, weil es ganz viele verschiedene Medien versucht haben, in der Ostschweiz diese Hunde- und Katzenverspeiser aufzufinden. Und die wurden aber alle nicht fündig, bis dann Markus Rohner seine Expedition unternommen hat. Dann der zweite ist Samuel Tanner, gerade 24 Jahre alt, schreibt seit rund 20 Jahren und publizierte lange Zeit beim Rheintaler, jetzt ist er bei der Basler Zeitung als Autor, gehört eigentlich so zum überregionalen Teil, aber versteht sich immer noch als Lokaljournalist. Er wurde unlängst ausgezeichnet für seine Reportage über einen Unfall auf der Autobahn im Rheintal. Darüber werden wir sicher auch mehr erfahren. Und dann noch Cyril Pinto, er ist beim Blick im Nachrichtenressort, war früher bei der Roten Annelies. Für jene, die das nicht kennen, das ist so das Kompetenzzentrum für Nestbeschmutzung im Wallis, so die investigative oppositionelle Zeitschrift, die er eine Zeit lang geleitet hat und die in einer ganz besonderen Konstellation sich befindet, weil es natürlich sehr klein ist im Oberwallis, weil dort erstaunlich viel schief geht, was dann interessante journalistische Arbeit zur Folge hat. Ich möchte, dass wir hier mal so ein bisschen einsteigen, ein bisschen darüber reden, wie der Zustand des Lokaljournalismus ist in der Schweiz oder was gute Lokalreportagen sind in der Schweiz. Dann bei diesen dreien wissen, wie sie recherchieren, welche Methoden sie anwenden, wie sie zu ihren Geschichten kommen. Dann natürlich für das Reporterforum, wie sie diese erzählen, wo sie sich das Erzählhandwerk angeeignet oder abgeschaut haben. Und dann würde ich aber sehr gerne das Panel noch öffnen für Fragen aus dem Publikum. Jetzt zum Einsteigen vielleicht an den Erfahrensten der Runde die Frage, gibt es gute Lokalreportagen in der Schweiz und wann hattest du das letzte Mal richtig Freude an einer Lokalreportage im Print oder im Fernsehen oder im Radio oder sonst was?
Die gibt es immer noch, die schönen Lokalreportagen. Und wenn ich von Lokalreportage spreche, meine ich jetzt natürlich eine Reportage aus dem Lokalen, aus dem kleinen, kleinräumigen Umfeld. Das muss nicht in einer Lokalzeitung, sage ich mal, in einer kleinen Lokalzeitung publiziert werden, sondern das kann auch in großen nationalen Medien publiziert werden. Und dort findet man immer wieder, seien es hier die großen Zürcher Zeitungen, oder ganz speziell natürlich auch in der Sonntagspresse. Da finde ich immer wieder mal schöne Lokalreportagen. Also Reportagen, die vor Ort gemacht worden sind. Ich selber bin heute nicht mehr zu 100% im Journalismus tätig. Das hat sich im Verlauf der Zeit so ergeben. Die Zeitungen, für die ich gearbeitet habe, gibt es zum Teil gar nicht mehr. oder die mussten sparen, konnten sich den Korrespondenten in der Ostschweiz draußen nicht mehr leisten oder wollten sich ihn nicht mehr leisten. Deshalb habe ich im Journalismus heute nicht mehr so viel zu tun. Gelegentlich mache ich das doch immer wieder sehr gern, teils für Sonntagszeitungen oder eben auch für spezielle Magazine. Eine Lokalreportage der letzten Zeit, die findet man nicht. Das ist das Schöne daran, ich komme wieder auf die Sonntagszeitungen zu sprechen. Dort hat man zum Teil noch immer schön Platz für manchmal sogar zweiseitige Reportagen. Die findet man. Bei mir jetzt in der Ostschweiz draußen im St. Galler Tagblatt, sei es jetzt die Tagesausgabe oder die Sonntagsausgabe, da stößt man gelegentlich immer wieder auf solche Texte, wo man sich sagt, ja, das war schön. Das hat sich gelohnt, diese halbe Stunde Zeit zu investieren.
Was müssen diese Texte mitbringen, dass du am Schluss sagst, das hat sich gelohnt?
Die müssen mir was bringen, also gut geschrieben sein. Das Thema muss mich ansprechen. Vielleicht ein Thema, das mir vorher beim noch gar nicht vertraut war. Ich muss einsteigen in diesen Text und es muss mich packen. Da kann ich Porträts lesen, beispielsweise über Leute, die ich gar nicht gekannt habe, oder eben Reportagen über Fälle, Unfälle oder Ereignisse im ganz Kleinen. Ich kann daraus einen Gewinn ziehen, obwohl ich mir dann, es ist kein Muss, dass ich diesen Text gelesen haben muss, aber es bringt mir einen Lesegewinn, einen Lesegenuss. Und ich erfahre eine ganz kleine Facette dieses vielfältigen Landes oder eben dieser Region.
Bei dir, Samuel, vielleicht spontan die letzte Reportage, die dich begeistert hat, die letzte Lokalreportage?
Ja, also was mir jetzt ganz spontan in den Sinn kommt, ist, glaube ich, letzte Woche im Tagesanzeiger über Ego Kingen. Das ist eine dieser Geschichten, bei denen ich gedacht habe, Mensch, warum bist du eigentlich nicht auf diese Geschichte gekommen? Und das sind dann meistens die Guten. Also es ging da darum, um das Ego Kinger Komitee und das Ego Kingen jetzt da hadert mit dem Ruf, den es plötzlich erhält in der Schweiz. Das war so die letzte Geschichte. Aber ich glaube, das Verrückte an Lokalreportagen, man findet sie eben kaum. Also klar könnte ich jetzt jeden Tag irgendwie den Walliser Bote lesen und ich würde dann schon irgendwann auf eine gute Geschichte kommen, aber es dauert einfach lange.
Das heißt?
Ja, also ich würde jetzt mal sagen, in den lokalen, in den kleinen Zeitungen, auch wo ich jetzt gearbeitet habe beim Rheintaler, gibt es immer wieder gute Sachen, aber es gibt halt weniger und man muss sie finden, die sind nicht auf der Titelseite, die muss man dann finden, das ist ein bisschen schade. Und andererseits, so in den großen Zeitungen gibt es halt viele Journalisten, die das Gefühl haben, ja, das ist nicht so wichtig und was kümmert mich jetzt das und wieso soll ich jetzt an die Gemeindeversammlung gehen, wenn ich hier nicht muss und so. Deshalb macht man lieber Bundespolitik oder internationale Sachen und so.
Du, Cyril, du warst eigentlich auch schon so in deiner Karriere auf dem Weg zu einer größeren Zeitung, hast mal bei der Südostschweiz, glaube ich, gearbeitet, genau. Und hast dich dann so relokalisiert ein bisschen. Du bist zurückgegangen ins Wallis, zur Roten Anemis. Warum dieser Entscheid für den Lokaljournalismus?
Ja, ich denke, dass eine geografische Verschiebung eigentlich nur auf dem Papier stattfindet. Ich glaube, dass alle Geschichten, die ich auch jetzt für den Sonntagsblick oder für den Blick mache, könnten genau gleich auch in einer kleinen Lokalzeitung erscheinen. Die Herangehensweise, die Themenwahl und die Umsetzung bleiben dieselben. Das Problem ist wahrscheinlich zu einem großen Teil ein Ressourcenproblem der Zeitungen vor Ort. Die Rote Anneliese ist ein spezielles Konstrukt. Sie wird von einem Verein getragen, sie gibt einem Journalisten komplette Autonomie. Man kann selbst entscheiden, welche Themen man aufgreift und wie man die umsetzt. Und ich glaube, ja, es ist so wie ein Traum von jedem, glaube ich, das mal einfach machen zu können, weil wir alle irgendwo in irgendwelchen Gebilden drin sind, die gewisse Vorgaben machen, und da ist es dann eben wirklich die Frage, wie viel Raum gibt man zum Beispiel einem Journalisten, der eine Reportage machen möchte. Das ist die Frage, kann man seinen Chef überzeugen? Zweitens, bekommt man dann auch die Zeit und die Mittel, das dann auch umzusetzen?
Ja. Wir haben jetzt eigentlich in fast allen Antworten haben wir das Symptom oder das Phänomen der Ressourcen angesprochen. Hat man genügend Platz, um die Lokalgeschichte zu erzählen? Hat man genügend Zeit, um sie zu recherchieren?
Also ich finde, das ist immer eigentlich die dümmste Ausrede, die es gibt, weil im Lokalen, also ich merke das jetzt, im Lokalen muss man praktisch keine Wege machen. Also man kann 100 Mal an das gleiche Ort gehen und hat braucht kaum Zeit. Und es kommt immer darauf an, wie man diese Zeit da vor Ort nutzt, ob man den Leuten zuhört oder ob man schon mit irgendwelchen Geschichten da kommt, die man gerne machen würde. Also ich finde, also Zeit und Ressourcen, klar sind die immer knapp und so, aber das ist einfach immer die billigste Ausrede auch.
Die Journalisten, die diese Ausreden bringen, sind zu bequem.
Ja, das tönt jetzt ein bisschen arrogant natürlich, aber ja, ich würde schon sagen.
Den Platz dafür, den gibt es bestimmt, den muss man sich einfach freischaffen. Ich glaube, das sollte in jeder Lokalredaktion möglich sein. Wenn ein Journalist will und sagt, ich brauche jetzt eine Seite für diese und diese Geschichte und das, da kann man den Chefredakteur sehr wohl überzeugen. Auch wenn es vielleicht sogar mal zwei Seiten sind, das müsste gehen, geht auch. Nur, ja, ich möchte jetzt die Lokalredaktoren ein bisschen verteidigen, die sind ja so stark in der Mühle drin, im Hamsterrad, die kommen ja fast nicht aus diesem raus. Die haben ja nie Zeit und Muße, sich mal längere Zeit mit einem Thema auseinanderzusetzen, sich halt auch mal zurückzuziehen für einen oder zwei Tage. Was macht er eigentlich? Jetzt ist er schon wieder weg. Er muss sich immer rechtfertigen. Ich kenne das aus anderen, auch größeren Redaktionen. Wo bleibt er eigentlich? Er schreibt jetzt an seinem Text, aha, und dann erntet er zum Teil noch die Lorbeeren und wir machen die Knochenarbeit. Das ist ein ständiger Herd von Unruhe und auch Missstimmung. Aber dafür braucht es natürlich einen Chefredakteur, der sagt, okay, du machst mir jetzt über dieses und dieses Thema eine Geschichte. Du hast die Zeit dafür. Das Geld ist ja da nicht entscheidend. Er ist ja angestellt. Aber die anderen sind natürlich dann absorbiert mit der Knochenarbeit. Er fehlt dann im Redaktionsdienst.
Du hast eine ziemlich unwahrscheinliche Geschichte geschrieben. Ein Autounfall auf der Autobahn im Rheintal, der in aller Regel, dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen, in aller Regel wäre das eine Kurzmeldung gewesen in der Zeitung oder ein Zweispalter. Und du hast deine Chefs überzeugt, dich freizustellen, um diesen Unfall ohne weitere politische Tragweite eine besondere Relevanz, die über den Fall hinausweist, zumindest prima vista, auszurecherchieren. Wie hast du deine Chefs überzeugt?
Ja, also ich glaube, das ist so ein Fall, wie es eigentlich so ein klassischer Lokaljournalismusfall. Das war ein Unfall auf der Autobahn, da fährt das ganze Rheintal fährt am Morgen durch dieses Tal und über diese Straße. Das heißt, also jeder wusste von diesem Unfall, am Radio und so weiter, da fährt man ja noch Auto. Und dann bin ich da, ich stand auch im Stau und habe dann auf den nächsten Tag die Berichterstattung gemacht, irgendwie Unfall auf der Autobahn, ja, was man so macht. Und dann war ich aber schon, also ich war ziemlich nahe oder zu nahe dran, ich habe dann irgendwie Leichenteile gesehen auf der Autobahn, weil ich halt, das ist ja dann auch Lokaljournalismus, man kennt die Wege und so, man kommt ein bisschen an der Polizei vorbei und dann kommt man manchmal auch zu nahe dran. Und dann habe ich mir irgendwie überlegt, das wäre doch mal so eine Geschichte, wo man jetzt mal zeigen könnte, wie die Polizei eigentlich so funktioniert, so im kleinen Raum. Und dann habe ich, also ich habe einfach mit 5 oder 6 also Polizisten gesprochen und das so quasi rekonstruiert. Und das ist eine Arbeit, da war ich nicht absorbiert. Also ich ging deswegen trotzdem an den Reblichtli-Umzug. Und das kann man am Morgen 2 Stunden, irgendwie dieses Gespräch mit dem nächsten Polizisten. Und am nächsten Tag halt nochmal 2 Stunden. Da macht man mal, es gibt ja immer so Leerphasen. Also ich glaube, es geht auch im Lokalen, dass man muss einfach einmal ein bisschen größer denken.
Aber der Impuls, dass das überhaupt eine erzählenswerte Geschichte ist, weil ja dauernd Blick die Push-Meldung schickt, Horror-Crash auf der A1.
Aber das ist ja der Punkt. Also man hat dauernd die Push-Meldung, aber man weiß eigentlich nie, was passiert dann. Also ich habe dann versucht, so den Hintergrund zu machen, wie läuft sowas ab? Also man hört im Radio die Meldung und dann?
Du erzählst im Text, dass im Verlauf dieses Unfalls das Opfer plötzlich auf der Straße steht und also aus dem Auto irgendwie gelangt, ja, auf der Straße steht und dann von verschiedenen nachfahrenden Autos überrollt wird. Man weiß nicht genau, wie viele Autos diese Person noch überrollen. Das ist eine sehr drastische Beschreibung. Hast du das bewusst gemacht? Also es erinnert so an eine, es ist sehr explizit, ist das bewusst so explizit geschrieben, weil du die Leute in den Bann schlagen willst mit Blut und Gewalt?
Boah, also ich habe jetzt den Text schon eine Weile nicht mehr gelesen, aber ich glaube, das ist nur ein winziger Teil. Und ich finde, wenn es brutal war, dann muss man es halt auch brutal schreiben. Also ich versuche einfach so zu schreiben, wie es war. Und das ist aber nur der kleine Teil. Also die große Geschichte ist, oder der große Teil der Geschichte ist ja dann, wie die verschiedenen Polizisten da agieren. Mhm. Mhm. Aber ja, ich würde schon sagen, man muss explizit schreiben.
Aber weil du das eigentlich an deinen Chefen vorbei recherchiert hast, also weil du sonst als Redaktionskraft nicht ausgefallen bist, war das auch gar kein Thema, können wir den Tanner freistellen für 3 Tage, damit er einen gewöhnlichen Autounfall recherchiert?
Nein, also es war nie das Thema. Ich habe dann 2 Tage lang geschrieben, das war das Einzige, und sonst haben die eigentlich nichts gemerkt, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Du, Cyril, du warst in einer anderen Struktur, du hast es angedeutet, du warst der Einzige, du warst Chefredaktor, Journalist, Layouter, Sekretärin wahrscheinlich. Wie teilt man da, wie hast du da deine Zeit eingeteilt? Wie bist du zu den Geschichten gekommen?
Wir haben von der Herangehensweise haben wir Geschichten, die zu uns passen, die zum Titel passen.
Zur roten Analyse.
Genau. Autounfälle gehören jetzt, auch wenn man die ausrecherchiert, sorry, nicht dazu. Wir haben einen kritischen Ansatz. Wir nehmen, was in unserer Gesellschaft rund um uns herum passiert, nehmen wir kritisch wahr.
Im Oberwallis, also Oberwallis, oder?
Im Oberwallis, man kann es aber auch ausweiten. Und aus der Geschichte heraus hat die Zeitung eine dezidiert linke Haltung. So. Und aus dieser Konstellation heraus macht man anwaltschaftlichen Journalismus. Man macht politischen Journalismus und auch immer mit dem Fokus auf die erst vor 3 Jahren zu Ende gegangene Einparteienherrschaft im Wallis, die berühmte CVP, die jetzt im Kantonsrat, aber noch nicht in der Regierung die Mehrheit verloren hat. Und, man hat Geschichten, wo Leute zu uns kommen, die ein Problem haben. Das sind oft Leute, die nicht weiterkommen bei den Behörden, die vielleicht auch unter dieser speziellen Justiz in Wallis auch leiden, wo man dann wirklich auch Zeit hat, sich um diese Leute wirklich auch zu kümmern, die Geschichten, die sie erzählen, aufzunehmen und dann das Ganze aber wirklich auch professionell, journalistisch bearbeiten, mit den Leuten zu sprechen, auch die Frage zu stellen, was ist hier falsch gelaufen und wie könnte man es besser machen. Und das ist so, ja, vielleicht ein bisschen wirklich eine wirklich spezielle Art, einer Publikation, aber es unterscheidet sich praktisch gar nicht oder nur in Nuancen von dem, was ich jetzt auch beim Sonntagsblick oder Blick mache. Oder wir haben immer wieder Geschichten, wo wir drüber stolpern, von Leuten, die zu uns kommen oder wo wir selbst drauf stoßen, wo wir finden, das ist eine Geschichte. Dann geht man in die Region, man geht ins Berner Oberland, nach Meiringen, nach Sahnen, ins Goms. Man geht dorthin, spricht mit den Leuten, zwar mit möglichst vielen, mit allen, um sich ein Bild machen zu können und reflektiert dann, macht die Geschichte. Also ich verstehe mich eigentlich immer noch als Lokaljournalist, obwohl dass ich bei einem nationalen Titel jetzt arbeite.
Aber ist es nicht ein Unterschied, ob du am Tag nach der Erscheinung des Titels wieder in den Bären gehst, wo derjenige, den du angegriffen hast, auch sein Mittagessen einnimmt, oder ob du in Zürich sitzt und der andere sitzt im Goms in Bern?
Es gibt dieses berühmte Beispiel, als Lokaljournalist kann man 10-mal den Rücktritt eines Bundesrats fordern, aber niemals den Rücktritt eines Bürgermeisters. Ja. Also diese lokale Nähe, das ist ein riesiges Problem. Und das spielt, glaube ich, auch eine Rolle beim Entscheid einer Redaktion, machen wir eine Geschichte oder machen wir sie nicht. Und man hat oft diese äußeren Zwänge von Leuten, die versuchen, Druck auszuüben auf die Redaktion oder dich auch persönlich angreifen. Das muss man als Person aushalten, aber als Chefredaktor dann eben im Großen gegenüber der ganzen Gesellschaft, Politik und Justiz und so weiter. Also das hat viel mit Haltung zu tun.
Also ich habe immer gefunden, das ist der Vorteil, wenn man jung ist, als Lokaljournalist, weil dann ist nicht der Gemeindepräsident, dann ging man nicht mit dem schon in die Schule. Also ich konnte da jeden, ich hatte mit denen ja nichts direkt zu tun. Klar gab es dann Ärger oder so, aber das bekam dann vor allem der Chef mit, weil der war gleich alt. Also
aber die Geschichte sollte doch genau gleich geschrieben werden, ob sie jetzt die Lokalgeschichte, ob sie jetzt für die Lokalzeitung geschrieben wird oder eben allenfalls für ein nationales Medium. Mehr oder weniger. Also wenn man zum Text steht und überzeugt ist, das, was man hier recherchiert hat, ist korrekt, dann kann man das auch gegenüber dem Gemeindepräsidenten verantworten. Also da muss man, man wird nie everybody's darling als Journalist. Und das ist man auch in der Lokalszene natürlich auch nicht. Aber damit muss man leben. Ist der Ruf mal ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. Das habe ich mir schon lange zur Devise gemacht. Man als Journalist darf man nicht Freund sein von Lokalbehörden. Oder auch wenn man mit dem vielleicht in die Schule gegangen ist, die wissen schon zu differenzieren. Oder sonst erklärt man es ihnen, was die Aufgabe eines Journalisten ist. Ich kann mit ihnen trotzdem ein Bier trinken gehen. Aber die Aufgabe des Journalisten ist eben eine andere, als Kumpel zu sein.
Ja. Wir haben jetzt schon zweimal gehört, wie wichtig der menschliche Austausch ist bei der Recherche, bei den Polizisten, bei dir, so kommen die Geschichten in die rote Analyse. Du hast diesen Hundemorschbröckli Metzger aufgespürt und er war bereit, mit dir zu sprechen. Sonst haben die Hundeliebhaber die Journalisten gemieden.
Ja,
warum hat er mit dir... Also erzähl mal die Geschichte.
Ja, diese Hundegeschichte, kurz, die hätte auch gut in die rote Analyse gepasst, denn ein Hauptprotagonist war ein Oberwalliser aus FISP, der FIFA-Präsident. Der FIFA-Präsident hat im Vorfeld der Fußball-WM 2002 Korea und Japan, hat er den Koreanern den Ratschlag gegeben, bitte während der Fußball-WM keine Hunde zu essen. Ja, tatsächlich. Also koreanische Restaurants sollten während der Fußball-WM kein Hundefleisch auftischen. Und da habe ich dem Herrn Blatter quasi via Zeitung zu verstehen gegeben, hallo, bitte nicht auch mit dem Finger auf die Koreaner zeigen, deine eigenen Landsleute, ein Teil deiner eigenen Landsleute frisst auch Hunde. Und ich würde sagen, vielleicht sogar im Oberwallis. Ich habe jetzt immer müssen die Rheintaler da den Kopf hinhalten. Ich habe eben einen Rheintaler gefunden. Das war eigentlich nicht so schwierig. Man macht 2-3 Telefonate, man weiß von dem und jenem. Das Problem ist ja, dass er mir dann auch Auskunft gibt und dazu steht, die Leute sterben langsam aus. Aber es gibt immer noch im Tal, findet man die zum Teil, übrigens auch im Appenzellerland, dort habe ich auch mit ihm einigen gesprochen, die verwerten Hunde und konsumieren die. Alles unter dem Siegel der Verschwiegenheit, das wagt es keiner mit Namen dazu zu stehen. Das ist das Problem.
Warum hat er mit dir gesprochen? Oder warum haben diese Leute
ich habe über einen Bekannten, habe ich gesagt, bin ich auf ihn zugegangen, der ihn gut kennt, und er hat gesagt, bitte öffne mir die Tür. Dann ist es relativ schnell gegangen und er hat überhaupt keine, ich hätte das auch direkt machen können. Er war sehr auskunftsfreudig, er vertraute mir und ich situierte ihn zwar im gleichen Dorf, aber er war schwer ausfindig zu machen. Einen Tag später kamen dann trotzdem die ersten Leute und sagten, aha, das war der und der. Aber das war problemlos eigentlich. Ich habe den Mann, der ist dann so nie geoutet worden, obwohl er eigentlich, ich musste ihn manchmal vor ihm sich selbst schützen, dass er nicht zu viel gesagt hat zu seiner Person. Oder eben, er wollte sogar anfänglich mit Namen hinstehen. Ich war mit einem Fotografen dort und da hatten wir die Idee, wir könnten doch, er war sogar bereit noch, bitte schlimm, aber er wollte sogar noch für ein Foto, wollte er da einen Hund an den Baum hängen und ausnehmen, habe ich gesagt, das ist ein No-Go, dass dieses Foto drückt mir keine Zeitung ab, das ist unmöglich. Das habe ich dann zu seinem eigenen Interesse unterlassen. Ja.
Die Geschichte wäre natürlich besser.
Die wäre noch besser gewesen, ja. Machte ich nicht. Ich wusste ganz genau, dass das wird von keiner Zeitung genommen, dieses Bild. Hätten sie auch nie, das gäbe einen Sturm. Es ist eine so kleine Geschichte und das ist jetzt ein Läufer, der da im Internet immer rumgeistert. Ich habe dann vor 2-3 Jahren gegenüber der Weltwoche auch nochmals Auskunft gegeben in dieser Sache. Ja, ja, weltbewegend ist die ja nicht, diese Geschichte.
Aber es ist bezeichnend, dass es dir gelungen ist, als dem, der im Terroir verankert ist, näher an die Leute ranzugehen, als dem Stern, der das auch versucht hat, eine Reportage über die Hundefresser aus der Ostschweiz.
Sie sind dann vielleicht nicht dann. Ich habe den Prompt, später hat vor 3 Jahren hat mir ein Professor aus den USA angerufen, hat mich gefragt, ob ich Kontakt herstellen könnte zu diesem Mann. Der war bereit, der hat mit ihm gesprochen. Also der Sternmann, er hätte auch mit dem Sternmann und dem Spiegel gesprochen, kein Problem.
Aber oft ist es, glaube ich, schon so, also was ich wichtig finde im Umgang mit diesen Leuten ist, dass man sie erstens ernst nimmt, was viele nicht machen, und dass man sich ein bisschen, also ich gehe immer in der Mammut-Outdoor-Jacke oder so und nicht im Blazer irgendwie zu den Leuten, also zum Metzger jetzt. Oder ich spreche auch anders, denke ich. Weil man muss schon irgendwie, man muss schon diesen Leuten das Gefühl geben, dass sie einem vertrauen können. Und wenn man mal Lokaljournalismus gemacht hat, dann weiß man vielleicht ein bisschen eben, man kleidet sich vielleicht ein bisschen anders, ja, hat den Notizblock nicht immer so, und es sind so kleine Sachen, die vielleicht wichtig sind. Mhm. Oder zuhören. Also, wenn wir schon beim Fleisch sind, also es gab ja mal diesen BSE-Skandal. Und dann gab es viele, ich war da am Matz, und dann gab es viele Kollegen, Lokaljournalisten-Kollegen, die dann die Geschichte gemacht haben, BSE-Skandal, was heißt das für meinen Metzger? Und dann geht man also zum Metzger und sagt, ich will jetzt das und das von dir hören. Und ich finde, das ist eigentlich, man sollte es genau umgekehrt machen. Also man sollte nicht so das große Weltgeschehen herunterbrechen aufs Lokale, sondern zum Metzger gehen, wenn man dann geht, und dem zuhören, was den bewegt. Weil vielleicht ist es so, dass jetzt im Dorf gerade 2 Metzgereien zugegangen sind und er ist jetzt noch der Einzige, oder dann ist das ein Problem, nicht das, was wir meinen. Und ich denke, man muss diese kleinen Sachen dann groß machen und nicht die großen kleinen.
Du hast dein Plädoyer fürs Naheliegende geschrieben, das liest sich so ein bisschen als Aufforderung dazu, aktiveren Lokaljournalismus zu betreiben oder auch aktiver auf die Leute zuzugehen. Gibt es andere Tricks, die du drauf hast oder die du anwendest, damit dir die Geschichten zufliegen oder damit du auf sie aufmerksam wirst?
Ja, also eben, ich finde schon, das Zuhören finde ich wichtig, oder mal einfach etwas machen. Also ich hatte mal, es rufen ja auf der Lokalredaktion immer Leute an und die wollen dann irgendwas. Und dann hat einer erzählt, ja, das sei ein Skandal, jetzt sei bei ihm im Schrebergarten schon wieder eingebrochen worden und ich solle mir das unbedingt jetzt anschauen kommen. Dann habe ich gedacht, ja gut, fährst du mal hin. Und dann sind wir zusammen, also er hat dann seinen Offroader genommen, wir gingen nicht zu Fuß, weil es war ihm vielleicht ein bisschen zu gefährlich. So. Und dann sind wir mit diesem Offroader durch diese Schrebergartensiedlung gefahren. Und er hat nicht mal das Fenster runtergelassen und hat so gezeigt, wo das Problem war. Und ich habe dann irgendwie gefunden, der fährt durch das Krisengebiet. Oder? Und das war dann irgendwie so, der Titel war dann irgendwie Einbruch im Paradies, ist ein bisschen mit dem dicken Pinsel gemalt. Aber also ich glaube, man muss so im Kleinen eben so diese Dinge sehen, was heißt das für diese Leute? Weil die beschäftigt jetzt nicht der Syrienkrieg, sondern die beschäftigt jetzt der Einbruch im Schrebergartenhaus. Mhm. Und ich glaube, man muss da mehr zuhören und interessiert sein.
Mhm. Zuhören ist natürlich wichtig, sich Zeit nehmen, das ist immer wichtig. Wie kommt man denn an diese Geschichte ran? Eben, als ich die Ostschweiz während 2 Jahrzehnten da betreut habe, gab es schon mal Anrufe von Leuten, du könntest du nicht. Aber das waren ja meistens, meine Leser saßen ja nicht in meiner Region, sondern eben außerhalb. Da war meine Devise, Lokalmedien, Lokalpresse anschauen, immer wieder sehr intensiv. Leserbriefe sind ideale, schöne Quellen für gute Geschichten. Und einfach immer mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Das ist wichtig. In der Region, in der man lebt, findet man zuhauf solche Geschichten. Und im Gegensatz zu Samuel möchte ich sagen, okay, die große Geschichte ins Kleine runterbrechen, macht man halt zum Teil schon und gibt zum Teil schöne Geschichten. Man kann doch auch das Thema BSE mit dem lokalen Metzger abhandeln. Man muss jetzt nicht allein ein Gespräch führen mit dem Metzger zur Zeit der BSE-Krise, ohne mit ihm auf das Thema zu sprechen zu kommen. Diese Geschichte ist irgendwie etwas isoliert. Das ist ja zwingend, dass man dann das Thema BSE mit ihm auch bespricht. Und das habe ich zuhauf gemacht, Geschichten, die vielleicht sogar international von großer Bedeutung waren, die findet man auch im Kleinen, in der Region.
Wie habt ihr das denn gemacht? Redaktionen stehen ja immer so, also Redaktionen folgen in ihrem Denken oft einer Behörden- oder Institutionenlogik. Das Thema steht auf der Traktantenliste im Gemeinderat. Es hat eine Beschwerde gegeben oder eine Einsprache gegen dieses Projekt, dann berichtet man über die Einsprache. Man berichtet über die Debatte im Rat, aber nicht über die eigentliche Sache. Wie ist es euch gelungen, diese Behördenlogik zu durchbrechen und die eigenen Geschichten zu erzählen, dann, wenn sie anfallen oder wenn sie passieren, oder aber aus der Behördenlogik eine unabhängige Geschichte zu machen?
Das wollte ich eben gerade sagen, also diese kleinen Geschichten, also ich muss anders anfangen. Die Lokalpresse hat unbestritten zum Teil einen sehr schlechten Ruf. Also wenn ich jetzt aus der Region, wo ich aufgewachsen bin, der Walliser Bote ist für die Generation jetzt 20 bis 40 nicht sehr sexy, um es jetzt mal so auszudrücken. Das hängt nicht mit den kleinen Geschichten zusammen, die dort sehr schön aufbereitet werden, Porträts, die gemacht werden, Reportagen, die geschrieben werden, von jungen Kollegen, die auch am Matz sind, die sehr gute Arbeit machen, sondern der schlechte Ruf dieser Plätze hat sehr viel damit zu tun, dass das sehr viel Verlautbarungsjournalismus gemacht wird. Und das ist eben genau der Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Also die großen Geschichten, die auch in der Region stattfinden, die Wahlen, Diskussionen über ein Hallenbad, wenn wieder 30 Millionen in den Sand gesetzt wird, wo wir alle dafür bezahlt haben, und die Presse schlägt sich dann auf die Seite der Behörden oder gibt nur das wieder, was quasi dort oben besprochen wird, und kann wie nicht selbst Themen besetzen oder selbst durch Recherche neue Fakten auf den Tisch bringen, die dann wirklich eine demokratische Diskussion, die dringend notwendig ist, auch in der Region anstoßen. Das ist, glaube ich, also das sehe ich als großes Problem. Weil
wie kann man das lösen?
Es hat viel mit eben dieser Haltung zu tun, mit auch einem Verlag, der einen starken Chefredaktor einsetzt, der hinstehen kann und der auch seine Leute so einsetzen kann, damit sie eben nicht nur ans Rabenlichtli gehen Leserbriefe redigieren müssen, oder? Also das Problem, dass sie diese Geschichten nicht machen können, ist, dass die Ressourcen zum Teil unsinnig eingesetzt werden, um das Redigieren dieser Leserbriefe, die ja eigentlich eine Geschichte sind, oder? Das ist ja das Dilemma, das man dort in regionalen Redaktionen hat, dass man 50 Zuschriften von Vereinen hat, die man dann redigieren muss. Und ich möchte nochmal auf das Beispiel von dem nordbayerischen Kurier zurückkommen. Übrigens, der Chefredaktor dort, Joachim Braun, ist auch Mats-Dozent für investigative Lokalrecherche. Er hat es einfach so gelöst, sie haben die ganzen Vereinsmeldungen aus der Zeitung geschmissen. Die Vereinsnachrichten kommen unredigiert, einmal pro Woche als Beilage mit der Zeitung ins Haus. Es ist noch eine Studentin, die liest einfach Korrektur. Und dann hat man die Ressourcen, seine Leute einzusetzen, die dann auch recherchieren können, Geschichten vorantreiben können. Und ja, also man sieht zu oft das Resultat heute, wenn man die Realität in den Zeitungen, in den Regionalzeitungen, also ich meine, das ist nicht irgendwie so eine Randerscheinung in der Schweiz. Also das ist ein Millionenbusiness, wo so Kleinstverlage ihr Gärtchen haben, aber noch ziemlich viel Geld damit machen, oder? Und das Problem ist halt, wie kann man das in die richtige Richtung bringen? Oder?
Du hast vorhin, Samuel, gesagt, die Ressourcen, sei eine faule Ausrede. Was würdest du sagen, wie kommt man weg von der Institutionenlogik?
Also ich glaube, wenn man nicht einen Chef hat, der jetzt gar nichts sieht, dann nachher, wenn man am Morgen an die Sitzung kommt und eine gute Idee hat, dann kann man die machen und muss nicht ans Rebellichtli, an den Rebellichtli-Umzug. Also das finde ich ziemlich, also das ist mir einfach noch nie anders ergangen. Man muss sie, klar, man muss die Geschichte dann auch irgendwie, man muss dann auch etwas bringen, schon klar, aber das ist jetzt noch nie ein Problem.
Zur Behördeninformation, das ist mir noch sehr wichtig. Wenn man für mehrere Kantone akkreditiert ist, wird man ja überschwemmt mit solchen Mitteilungen aus den kantonalen Ratskanzleien. Wenn man vielleicht auch in den Städten akkreditiert ist, kommt noch mehr dazu. Praktisch alles, das waren für mich nur Hintergrundinformationen, die ich zum Teil überhaupt nicht gelesen habe. Manchmal, ganz selten, gab es da Hinweise und Tipps für schöne Reportagen, lokale Geschichten, die ich dann weiterverkaufen konnte. Und immer, wenn ich an eine Veranstaltung, eine Presse, eine Medienkonferenz ging mit 10, 15 Leuten, da waren SDA dabei, AP damals noch, da wusste ich, da habe ich eigentlich gar nichts verloren. Ich spiele doch jetzt nicht noch die dritte Agentur für diese und jene Zeitung. Da bin ich meistens gar nicht hingegangen an solche Veranstaltungen. Pressekonferenzen bringen nichts mehr.
Und du würdest es das Journalisten abraten, überhaupt?
Okay, abraten. Also ich würde, da müsste man vielleicht die Behörden ein bisschen erziehen und sagen, macht andere Informationen, aber eben, irgendeiner muss es ja machen. Das sind dann meistens eben die Agenturen, die sind ja auch vor Ort bei größeren Veranstaltungen. Ganz unten in der Lokalpresse, wo es, wenn jetzt der lokale Gemeinderat einlädt zu einer Medienorientierung, okay, da kommt die Lokalzeitung natürlich nicht drum herum, jetzt da noch hinzugehen. Journalist ist natürlich nicht sehr anspruchsvoll und auch nicht dankbar. Man wird da einfach zum Boten, man trägt da die Informationen und bringt sie dem Leser weiter. Muss man vielleicht manchmal machen, vor allem wenn man Publikationsorgan ist. Aber um solche Geschichten habe ich mich wirklich ganz selten gekümmert.
Also ich finde Pressekonferenzen super. Also ich finde grundsätzlich einer der großen Vorteile des Lokaljournalismus ist, dass man an so viele Termine geht. Also man ist viel unterwegs, mindestens 2 Abende pro Woche. Man kommt mit vielen Leuten ins Gespräch. Und an diesen Pressekonferenzen, klar, man schreibt dann vielleicht etwas auf den nächsten Tag, oder sagen wir Bürgerversammlung. Okay, da muss man auf den nächsten Tag die Aktualität abbilden. Aber dann bekommt man zum Beispiel mit, dass irgendwie über das Budget, das mehrere Millionen beträgt, wird kurz abgenickt. Aber die Tempo 30-Zone im Außenquartier, das ist ein Riesenpolitikum. Also da hat jeder eine Meinung dazu. Und es gibt ja dann immer diese schönen Verkehrshindernisse, oder? Also die Leute würden am liebsten den selber bauen, weil jeder hat die beste Idee, wie der funktioniert. Und bei solchen Gemeindeversammlungen, da sieht man dann diese Geschichte und dann merkt man irgendwie, okay, Riesenthema. Und dann kann man das in den nächsten Tagen eine Geschichte machen über die Tempo 30, Wut oder über, also da bekommt man so viel mit. Mhm. Und wenn man immer nur im Büro sitzt, wie wenn man irgendwie Inlandjournalist ist oder oft im Büro sitzt, dann bekommt man das alles nicht mit.
Ja, weil Bürgerversammlung ist keine Pressekonferenz.
Ja, gut.
Das ist natürlich schon ein Unterschied.
Ich wollte jetzt vor allem eine steile These lassen.
Nein. Vor allem Pressekonferenzen laufen immer gleich ab und man hat eine Stunde Zeit, danach verspringen alle. Ich kannte noch Zeiten, als man mit dem Herrn Regierungsrat oder mit dem Gemeindepräsidenten noch Mittagessen gegangen. Und da kam man dann zu den richtigen, schönen Informationen. Geht heute ja alles nicht mehr. Man hat dann gesagt, machen wir eine Sperrfrist auf morgen. Lassen wir doch das heute noch nicht erscheinen, sondern das genügt noch einen Tag später. Habe ich noch erlebt. Geht heute alles nicht mehr. Und das war natürlich schön, wenn man dann bei einem Glas Wein oder einem zweiten Glas Wein da war, werden dann langsam die Leute etwas gesprächiger. Und da kann man zu schönen Informationen kommen.
Aber was ich noch sagen wollte, Pressekonferenz. Ich meine, wenn ich jetzt einen Porter schreibe über eine Politikerin, dann begleite ich die aktiv, oder? Und als Lokaljournalist ist man eigentlich imstande, jederzeit ein großes Porträt zu schreiben über den Gemeindepräsidenten, weil man hat den in den letzten 3 Wochen 4-mal gesehen. Und das meine ich. Also man sitzt, und im Lokalen ist es auch nur so, man sitzt am ersten Tisch, oder? Weil es hat nur 3 Leute jeweils. Und im Nationalen, also das fällt mir jetzt auch immer auf, die Journalisten setzen sich immer zu hinterst hin. Da sehen sie nichts. Also ich finde, man sollte immer da sitzen, wo die Fotografen sind, weil man muss ja die Leute irgendwie beobachten und so. Und im Lokalen macht man das jeden Tag.
Angenommen, man hat dann diese gute Geschichte aus dem Lokalen zum Verkehrspoller oder zum Rebellichtumzug oder wozu auch immer. Wie wird das, wenn man den Lokaljournalismus, die Erzählweise im Lokaljournalismus anschaut, ist die meist relativ funktional. Ist das ein Problem für den Lokaljournalismus und die Lokalreportage, dass man zu wenig Zeit aufwendet für das Erzählen der Geschichte?
Zum Teil Zeit, zum Teil auch das Problem der Ausbildung auf den Lokalredaktionen. Es ist so, dass wenige Leute wirklich eine gute Ausbildung genießen auf den Lokalredaktionen. Es gibt immer wieder diese Volontariate in Kombination mit dem MATS. Aber das Problem auf den Lokalredaktionen ist auch, dass, wenn man mal ein paar gute Leute hat, dass es dann ziemlich schnell geht, bis die wieder weg sind. Oder? Also das Niveau auf den Lokalredaktionen, zweifelsohne der schwierige Umgang mit dem Text und den verschiedenen Textformen angeht, dass das da quasi einfach immer so auf einem Niveau dümpelt, aus dem Grund, dass die Leute recht schnell von diesen Lokalredaktionen dann flüchten.
Und dann wieder weitergehen, so wie ihr zwei weitergegangen sind.
Ja, muss man leider sagen. Also, ja, finde ich auch. Also das Problem ist halt so eine gewisse Anspruchslosigkeit, die sich dann, es hat ja auch oft auf der Lokalredaktion Leute, die schon seit Jahrzehnten dabei sind und die auch schon seit Jahrzehnten den gleichen ersten Satz schreiben nach der Bürgerversammlung. Und ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist, dass man als Lokaljournalist nicht primär die Lokalzeitung liest. Weil, also ich habe eigentlich alles, was ich über Schreiben gelernt habe, irgendwie, also nicht in meiner, oder nicht beim Rheintaler gelernt. Und das ist auch nicht jetzt böse gemeint, aber man muss halt irgendwie man muss halt den Spiegel lesen oder was auch immer. Und dann kommt man auch, dann kann man auch diese Dinge, also diese Erzählweise durchbrechen, wenn man immer nur das andere liest, das Glauben, erzählt man es gleich.
Wie hast du das gemacht? Du warst Korrespondent, man muss ja durchs Schreiben auch den Leuten, die 100, 200 Kilometer vom Schauplatz deiner Geschichte weg wohnen, irgendwie vermitteln, dass das eine wichtige Geschichte ist, die sich zu lesen lohnt. Ja. Das passiert sehr, 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 sehr stark durchs Erzählen.
Als ich in den Anfangs 90er Jahre angefangen habe, da hatte ich sechs Kantone habe ich ja betreut in der Ostostschweiz. Und da habe ich die Basler gefragt, welches ist für euch der wichtigste Kanton aus der Ostschweiz? Da dachte ich natürlich als St. Galler, klar, das muss ja St. Gallen sein, ja, denkste. Graubünden, haben sie mir gesagt, das ist unser Ferienkanton. Die Basler, die 3 Wochen dort Ferien verbringen wollen, 11 Monate im Jahr regelmäßig was aus Graubünden hören. Also musste ich mich jeweils bei meinen Texten, auch Themen, immer in die Lage des Basers, aber auch der Berner und Aargauer versetzen, was könnte die aus der Region interessieren. Das ist was immer das Entscheidende. Wie komme ich zu meinen Themen, aber auch wie könnte dieses Thema irgendwo noch von Relevanz sein. Natürlich damals ganz sichere Themen waren Frauenstimmrechte in Appenzell, wenn Inderode das zweite Mal das Frauenstimmrecht abgelehnt haben. Super, das war natürlich ein Thema überall. Oder der wild gewordene Fürst von Liechtenstein, dieser Autokrat, das verkaufte sich auch sehr gut. Oder Bischof Haas war natürlich auch ein Thema. Solche Figuren, die provozieren, und das sind Themen. Aber neben all diesen Sachen muss man ja auch noch Themen finden, die eben von Relevanz sind und die eben in dieser Region bei den Lesern ankommen könnten. In einer Sprache, in einer Form, ja, die verstanden wird, wie man das lernt. Eben, das Thema ein und für sich finden ist die eine Kunst, und nachher das Schreiben selber, das kommt mit der Zeit, das ist eine Übungssache. Und wie Samuel auch gesagt hat, lesen, 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 andere Zeitungen lesen, andere Medien lesen. Das macht ihr ja alle, die im Journalismus tätig sind, nehme ich an. Wer für ein Printmedium arbeitet, für eine lokale Zeitung oder regionale, nationale Zeitung, der liest doch auch regelmäßig andere Zeitungen. Nichts Blöderes, als nur sein eigenes Blatt anzuschauen, das wäre ja schlimm.
Es braucht auch eine Haltung zu den eigenen Texten, einfach auch Feuer für die eigenen Texte. Und also die Trennung von Kommentar und Nachricht macht durchaus Sinn. Aber es gibt gewisse Situationen, wo man das wirklich dann auch auffilmen kann. Ich erinnere mich an meine Anfangszeit. Ich habe 2 Jahre Ausbildung bei Radio Rote im Oberwallis gemacht. Das war ein Riesenfight mit der Redaktionsleitung. Dass man da einen Text jetzt wirklich auch online machen kann, der mal sich etwas abhebt als nur von den Nachrichtentexten. Es ist eine Auseinandersetzung, die man auch als Autor führen muss. Also, ja.
Aber ist die Akzeptanz bei den Lesern, die war da für solche Texte, für die eigenständige Erzählweise?
Ja, also ich denke schon. Also man bekommt die Rückmeldung ja dann direkt als Leserbrief, entweder bei den klassischen Printmedien oder online, anhand einfach, also das Schlimmste ist ja, wenn man gar keine Reaktion hat.
Was ich bei dir mitgenommen habe, ist, dass man sich als Journalist zuweilen einfach auch den unkontrollierbaren Situationen aussetzen muss.
Ja, also eben als Lokaljournalist wird man ja dauernd angequatscht, immer. Und die Leute, und das ist oft Gold wert. Also am Anfang hatte ich immer gedacht, ja, hau ab und so. Oder nach der Bürgerversammlung will man nicht noch irgendwelche Leute, die einen dann da anquasseln, aber das ist oft wichtig, weil dann kommen sie mit Leuten, mit Sachen, die sie wirklich beschäftigen. Und wir suchen ja als Journalisten immer eigentlich, es gibt immer so ähnliche Muster, von wie eine Geschichte läuft. Was funktioniert, was nicht. Und also ich kann mich erinnern, einmal kam einer, den ich so flüchtig kannte, und sagte, du, da musst du unbedingt mal was schreiben. Wir haben jetzt im Turnverein, wir waren vor 50 Jahren am Eidgenössischen Turnfest, und da waren die Besten oder fast die Besten. Das ist so wichtig, oder? Das ist jetzt 50 Jahre her. Und ich dachte, ja, Okay. Dann nachher bin ich aber hingegangen und die haben dann, die waren dann so mit alten NZZ-Artikeln, saßen sie da, zwei Leute von, aus dem Turmverein, und haben erzählt, wie das war. Wie, die einen waren zum ersten Mal überhaupt mit dem Zug unterwegs, das war 1963 und so weiter. Und ich habe dann gemerkt, dass die Geschichte, das ist eine, also die Geschichte kann man wie heben. Also die funktioniert so im größeren Stil, so tönt jetzt ein bisschen plump, aber so früher in guten alten Zeiten und wie sich das Ganze verändert hat. Und so, man kann die Geschichte wunderbar an diesem kleinen Beispiel vielleicht erzählen, wie sich die Schweiz verändert hat. Und die haben dann irgendwie, die sind dann mit ihren Herrenvelos, sind wir dann zum Rheinvorderland gefahren, wo sie damals trainiert haben, wo jetzt alles anders aussieht. Oder da kann man viel dann, finde ich, erzählen über das Land vielleicht sogar, auch wenn das jetzt ein bisschen hochgehängt ist.
Und hast du dich auch, setzt du dich auch beim Schreiben diesen unkontrollierbaren Situationen aus? Also dass du nicht funktional Absatz für Absatz schreibst, sondern dass du deine Geschichten anders strukturierst beim Arbeiten, dass du mal drauf los schreibst. Wie arbeitest du beim Schreiben?
Also ich bin so einer, der nicht den zweiten Satz schreiben kann, wenn nicht der erste steht. Also ich arbeite wirklich so Satz für Satz und wenn und bis er halt kommt. Also das ist ein bisschen blöd, aber ich finde eigentlich, man muss schon wissen, wo es etwa hingeht, aber oft treibt er die Geschichte dann irgendwann, wenn man sie hat, wenn man weiß, was man erzählen will.
Nimmst du dir Vorbilder bei Texten?
Ja. Hunderte. Also, soll ich jetzt die aufzählen?
Oder? Ja,
nein, also zum Beispiel, es gibt so einen Journalisten, Alexander Osang, der ist im Spiegel, den kennen vielleicht ein paar. Und der hat früher, der war so in der Wendezeit, war der in Berlin. Und da hat für die Berliner Zeitung gearbeitet. Und er hat eigentlich so die ganze Wende erzählt, als Lokaljournalist. Ich finde zum Beispiel, bei dem kann man sehr viel lernen, wenn man den liest. Eben wie man Figuren baut, wie man im Kleinen das Größere sieht. So.
Was zeichnet den aus?
Er kann einfach gut schreiben. Nein, ich glaube eben, man muss sich wirklich für die Leute interessieren, über die man schreibt. Und das, die Leute merken das einfach. Wenn man eigentlich lieber die große Analyse über die dritte AV-Revision schreiben würde und dann irgendwie zu diesen Leuten geht und findet, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, das merken die einfach. Und man darf die Leute nicht verraten, man darf schon irgendwie diesen kühlen Blick irgendwie haben und auch mal etwas ironisch sein, aber ich finde, es gibt so einen Grad und man muss die Leute gern haben, wenn man schreibt.
Sehr schön. Ich glaube, es ist ein guter Moment, um die Runde zu öffnen für Fragen aus dem Publikum. Gerne.
Was ist eine schlechte Wirkung, also was sind so die No-Gos in der
Bauerreportage? Ein No-Go in der lokalen Reportage ist, das ist das Gefährliche, wenn ich jetzt alles unterbreche auf die lokale, regionale Zeitung. Wenn da persönliche Animositäten mit hineinspielen, wenn die Reportage benutzt wird, um jemandem eins auszuwischen, persönliche Ranküne und so weiter. Die Gefahr kann ja manchmal bestehen, vor allem bei Porträts, noch mehr als bei einer Reportage. Und da muss man schon, weil man eben sehr eng vernetzt ist, aufpassen, dass man da die journalistische Ethik nicht verliert. Da kommt schnell dann der Vorwurf, das ist eine Kampagne, die ihr macht. Ich bin zurzeit ein bisschen in diesem Vorwurf ausgesetzt, habe wieder mal eine Geschichte gemacht über einen Lehrer, einen Kantonsschullehrer, der aus seiner Sicht und der Sicht des Anwaltes und vieler anderer gemobbt wird, der ist zurzeit krankgestellt. Und da kommt der Vorwurf von Kampagne. Das ist, du machst jetzt eine Kampagne für diesen Lehrer gegen das kantonale Bildungsdepartement. Da muss man schon gute Argumente haben, um dem zu kontern. Und wenn man seriös arbeitet, alle Seiten anhört und zur Rede kommen lässt, dann geht dieser Vorwurf ins Leere. Aber das hört man sehr oft, das ist eine Kampagne, der Perfidie, du machst jetzt persönlich deine Ranküne und lebst die im Blatt aus. Das darf natürlich nicht der Fall sein.
Also was man schon immer wieder erkennen kann, ist, dass gewisse, dass in gewissen Lokalreportagen, gerade wenn sie von größeren Blättern kommen, so ein klein wenig Belustigung über das Land beispielsweise mitschwingt. Ich persönlich, mich widert das immer ein bisschen an, wenn man so quasi als Herrenmensch dann rausgeht zu den Bauern und darüber schreibt, was dort. Je höher der Urbanitätsgrad, wo die Zeitung entsteht, desto größer ist diese Gefahr.
Ja, und die Leute erwarten das ja dann auch. Also ich finde eben, wenn ich jetzt auch von einer größeren Zeitung komme, eben dann ziehe ich halt die Mammutjacke an. Auch wenn das jetzt vielleicht, auch wenn, ja, also ich finde, man muss den Leuten einfach so, auch eben indem man zuhört und so, gewisse Erwartungen, die sie haben, brechen oder mal irgendwie selbstironisch was sagen oder so.
Die Gefahr besteht, dass halt immer mehr größere Zeitungen, die haben gar keine Leute mehr vor Ort. Da wird gespart. Die NZZ ist noch die einzige Zeitung in der Schweiz, die sich noch ein dichtes Korrespondentennetz leistet. Alle anderen haben das mehr oder weniger zusammengestrichen. Und jetzt passiert etwas. Irgendwo in Basel oder in der Ostschweiz draußen oder im Wallis oder im Berner Oberland. Und dann wird einer von der Zentrale abgeschickt. Jetzt muss er da recherchieren und dann kann es eben so rauskommen. Die Gefahr besteht sehr oft. Macht übrigens auch das Schweizer Fernsehen immer wieder. Wenn irgendwo ein großer Knall passiert, dann kommt ein Sonderkorrespondent. Und dann kann der Korrespondent Van Gent beispielsweise in Athen, der kann dann an die Röhre gucken, der ist dann mehr beiseite gestellt. Und dann kommt eine Sonderkorrespondentin vom Leutschenbach. Das kommt meistens nicht gut raus. Und die Gefahr besteht natürlich auch im Printjournal, bei unseren Printmedien.
Was vorhin Alexander Rosa erwähnt, habe ich gesagt, das heißt, er schreibt und das macht er seine Berichterstattungsstrategie. Da macht es immer wieder von Studierenden, dass es überhaupt keine Zeitung da ist, um mit ihnen über Texte zu sprechen. Und die meisten Texte in diesem Land sind nicht geschrieben. Und alle diese Diskussionen, die wir führen, müssen eigentlich von diesem einen Punkt ausgehen, wie kommt es, wie kann man machen, dass die Texte besser geschrieben werden, dass die Leute besser getreut werden, dass man überhaupt einmal richtig gegengelesen und redigiert und ernst genommen werden. Das scheint mir ein bisschen das größte Problem zu sein. Nicht nur Lokaljournalismus, aber vor allem.
Eben, das liegt auch daran, dass da muss ja jemand in der lokalen Redaktion sein, der diese Texte dann auch betreuen kann. Also ich stelle immer wieder fest, dass man eben erstens wegen Überlastung, aber andererseits auch, weil schlicht und einfach die Kompetenz fehlt in den lokalen Redaktionen. Das ist diese Matz-Volontäre, die in Luzern sagen, wir werden nicht betreut, dass die einfach in den lokalen Redaktionen einfach auch allein sind. Also ich habe immer wieder erlebt, dass diese Leute dann auch aus Luzern kommen und dann sagen, und dann heißt es in den Redaktionen, ja, das ist super, dass du diese Ausbildung machst, aber gell, bei uns ist das etwas anderes. Wir haben halt nicht die Zeit und die Mittel, aber letzten Endes ist es, glaube ich, das Wissen, oder? Das oft auch nicht
ja, also da ich ist. Ich finde auch, Ausbildung ist klar, es ist sehr wichtig und so. Ich habe auch das Matz gemacht, finde ich super. Aber es ist einfach Eigeninitiative. Ich finde das auch immer, ich meine, es gibt zum Beispiel, ich habe in diesem Chaos, also in diesem Unfalltext, gibt es so eine Szene, da geht es irgendwie darum, Autobahn am Morgen und so, doppelspurige Tristesse, habe ich dann so geschrieben, oder? Und das ist mir irgendwie eingefallen, es gab mal so einen Text von Henning Susserbach über irgendeinen Flaschensammler und der hat da geschrieben, da war der Flaschensammler und dann kamen die Kindergärten vorbei. Da hat er geschrieben, Zuversicht in zwei Reihen. Und ich fand das großartig und das ist mir dann irgendwie in den Sinn gekommen und ich finde, man kann solche Sätze kann man auch irgendwie dekodieren. Also man kann irgendwie sagen, okay, wie hat er jetzt das gemacht? Er nimmt irgendwie die Hand und dann nimmt er ein großes Gefühl dazu. Und da kann man irgendwie auch sagen, okay, ist Autobahn, zwei Spuren, Doppelspur und Tristesse. So. Ob es jetzt gelungen ist oder nicht, wie auch immer. Aber man kann durchs Lesen, kann man so viele sagen, man muss halt sich interessieren für jeden einzelnen Satz und nicht nur irgendwie lesen. Und dann finde ich, dann kann man auch im Lokal lernen.
Weitere Fragen?
Gerne. Ich habe noch eine praktische Frage. Wie macht ihr das mit den Nutzen, die ich sehe? Also gerade bei Lokalpolitikern, die bieten eine mega schöne Stufe an. Bleibt ihr da so standhaft?
Ich habe immer also
von der alten Schule eher. Ich war 5 Jahre als Korrespondent im Bundeshaus und nichts Schlimmeres als National- und Ständeräte, die einem sofort das Du andrehen. Das ist alles Absicht. Die wollen, das machen sie nicht zufällig. Und dem kann man ja schwer ausweichen. Muss man halt dann. Aber ich habe dann manchmal keine Mühe, dann halt beim nächsten Mal wieder per Sie sein. Der hat sie wieder vergessen. Oder Regierungsratssessen, die auch regelmäßig stattfinden. Und da nach dem Mittagessen beim Rotwein, da wird dann eben dann gebechert und da kommt dann schnell das Du. Ist mir sehr unsympathisch. Am liebsten mit allen per Sie sein. Viel besser. Natürlich, im Lokalen wird das schwierig zur Hand zu haben. Also mit dem, irgendwann, wenn man 30 Jahre im gleichen Ort wohnt, mit diesem, jener Person ist man halt nicht per Du. Das soll aber nicht heißen, dass man ihn nicht gleich kritisch anschaut wie denjenigen, mit dem man per Sie ist.
Ich habe nie Duzis abgelehnt und wenn man jung ist, wird man mir dauernd das Du angeboten.
Ablehnen aber kann man es ja nicht.
Genau, ja, es gibt glaube ich solche. Aber ich finde das eigentlich grundsätzlich gut, weil ich würde jetzt mal für maximale Nähe plädieren, also im professionellen Approach. Weil, also ich würde jetzt mal sagen, die Distanz, also ich frage mich immer, ich bin ja jetzt bei der BAZ, da kommen immer SVPler und meinen dann, jetzt kommt mal ein Netter und so. Und ich frage mich dann immer, bis die dann den Text lesen, weil die müssen das nicht meinen und gerade Politiker, bei denen kann man auch, finde ich, so sein, die sind da selber schuld. Und ich finde, die Distanz stellt man am Pult her oder am Schreibtisch und vorher finde ich eigentlich Nähe, ich meine, Wir wollen ja das erfahren von den Leuten. Und wenn einem die mehr erzählen wollen als einem anderen Journalisten, dann gerne. Also.
Weitere Fragen? Vielleicht auch noch eine technische Frage. Wie macht man das im Gegenlesen, auch gerade bei Reportagen? Teilweise macht man nicht immer die Mail an die Person. Wie geht das praktisch? Wie macht ihr das?
Also, wenn die nichts.
Ja, also ich mache es grundsätzlich, ich mache einen Unterschied zwischen Politikern und Normalbürgern. Wenn mir der Politiker nichts sagt, dann schicke ich es nicht. Bei Normalbürgern schicke ich die Zitate, also alles, was sie mir gesagt haben. Mir ist einfach wichtig, dass sie sich selbst in ihren Aussagen wiedererkennen können. Und aber nie den ganzen Text.
Ich schicke nicht, ich würde jetzt mal das Gegenteil sagen. Ich würde den Leuten nicht, also auch den sogenannten normalen Leuten, wenn sie es nicht wollen, die Zitate nicht schicken. Weil es ist ja dann oft so, dass sie es irgendwie nicht ganz verstehen, was jetzt da ein Zusammenhang ist und so. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man die Leute genau zitiert. Also wenn sie dauernd irgendwie gell sagen, Dann schreibe ich halt auch Geld. Und weil sonst geht so der Ton verloren. Und wenn man die, also man hat ja nachher immer wieder mit diesen Leuten zu tun, also man kann sich da nicht alles erlauben, aber ich finde, man sollte schon so mündlich wie möglich zitieren und dann nicht gegenlesen, wenn sie nicht wollen.
Ich mache keinen Unterschied zwischen normalen und nicht normalen Menschen, die ich mit ihnen gesprochen habe. Also wenn einer wünscht, dass ich ihm den Text schicke, dann sage ich, okay, die Zitate, indirekte und direkte Rede, das können Sie haben. Allenfalls, wenn ich gut gelaunt bin, bekommt er sogar den ganzen Text vorher zu lesen. Warum auch nicht?
Ich muss vielleicht Probleme. Noch etwas erklären. Oder ich gehe davon aus, dass es Leute gibt, die im Umgang mit Medien gewandt sind. Ich habe gestern eine Person getroffen, die hat zum ersten Mal mit einem Journalisten gesprochen. Und da habe ich in dem Sinn auch eine gewisse Pflicht gegenüber den Leuten, damit ich nicht wie ein Medienprofi den Parteipräsidenten der FDP, dem brauche ich nicht erklären, wie das funktioniert. Oder? Das habe ich damit gemeint. Deshalb mache ich diesen Unterschied.
Ja. Eben im Lokalen dann irgendwie der Bürgermeister oder der Gemeindeamann, der ja eigentlich mit den Medien nicht so viel Erfahrung hat, also der kann sich auch, der wird vielleicht nicht auch Medientraining geschickt, oder? Mhm. Also bei nationalen Politikern ist es ein bisschen anders, aber der geht gerade bei den Kleinen.
Die haben viel zu viel Ahnung von Medien, finde ich.
Also auch heute. Sie haben eben auch die Möglichkeit, dann auf anderen Wegen Rückmeldung zu geben, oder? Die kommt dann nicht im direkten Gespräch, sondern dann über Redaktions- oder Verlagsleitung. Aber es ist eine Sache, wo man, glaube ich, spüren muss. Also es gibt eine einfache Regel, da kann man sich dran halten, aber meistens funktioniert das halt nicht nach Schema A. Und deshalb muss man halt auch einschätzen, ist jetzt diese Person wirklich auch genug gewandt, oder? Aber grundsätzlich im Zweifelsfall kann man den Text schicken, oder? Aber,
Heute geht fast jedermann ins Medientraining, das gehört sich. Jeder Gemeinderat ist bald im Medientraining. Also, ist ein neues Business geworden für ehemalige Journalisten.
Was ja den lokalen Raum schon noch auszeichnet, ist aber, dass man zum Beispiel sehr schnell mit den Wissensträgern direkt ins Gespräch kommen kann. Was man beispielsweise in der Bundespolitik oder wenn man in der Bundesverwaltung recherchiert und professionalisiert und nicht so einfach erhält. Ist es da also aus Goldgräber-Optik ergiebiger, im Lokalen zu arbeiten für euch?
Absolut. Also man hat also das ganze Milchglas der Pressesprecher nicht meistens. Außer eben die geschulten Gemeindepräsidenten, die dann immer meinen, sie seien geschult. Also sie wissen ja dann doch nicht, was ein Journalist eigentlich genau ist.
Man kommt schon mehr ungefiltert an die, schneller und ungefiltert an die Informationen heran. Das ist schon so.
Ist klar. Als ich noch beim Bund Lokaljournalist war meine erste größere Geschichte als Lokaljournalist, war die, dass der Gemeinderat gesagt hat, man müsse, in Bern gibt es ein ganz großes Freibad, das größte Europas, glaube ich, das Weierwil. Man müsse das trockenlegen und durch ein normales Schwimmbad, Freibad ersetzen. Weil es versickere Wasser und man habe versucht, das Bad abzudichten, aber das sei nicht gegangen. Und das Weierli ist wirklich so ein kleines Heiligtum im Sommer, das in Bümblitz steht, wo es sehr viele Ausländer hat und wo die ihren ganzen Sommer da verbringen und Sau um Sau verspeisen.
Hund um Hund.
Das Lustige war dann, dass der Bademeister mir oder einen Brief an die Redaktion geschrieben hat und gesagt hat, es stimmt nicht, dass jemand versucht hat, das Weierli abzudichten. Man hat es nicht einmal versucht. Und so war es eigentlich der gutmeinende Verwaltungsmensch selbst, der dann uns auf die Geschichte gebracht hat, dass der Gemeinderat lügt und lügt behauptet, man hätte es versucht, er will den Leuten das Weierli nehmen. Und das hat dann aber auch einen weiteren Professionalisierungsschub in der Medienkommunikation des Tiefbauwesens der Stadt Bern zur Folge gehabt. Genau.
Mich hat noch interessiert, wie sehen die Zukunftsaussichten aus für den Lokaljournalismus? In Deutschland gibt es also Projekte, die im Internet sehr hyperlokale journalistische Erzeugnisse, per WhatsApp wird da einem etwas über eine Stampe erklärt oder so. Wie schaut ihr in die Zukunft, optimistisch oder pessimistisch?
Die lokalen Medien wird es immer geben, in irgendeiner Form. Ob sie jetzt auch in Zukunft noch immer gedruckt werden, das weiß ich nicht. Aber die Abonnenten bei den gedruckten Zeitungen, die gehen schon kontinuierlich zurück. Ich glaube, die Generation Ü20 oder die 15- bis 40-Jährigen, 35-Jährigen, die lesen heute die Lokalzeitung vermutlich eher, wenn nicht mehr im Print, sondern online. Aber die Zeitungen sind ja immer noch, kommen ja auch, egal, print oder digital, immer noch als Zeitung daher. Die lokale Information wird immer von Bedeutung sein, bin ich überzeugt. Die Frage ist, wie bereiten wir sie auf? Wie geben sie wir weiter? In welche Form? Da müsste man sich vielleicht mal etwas einfallen lassen. Und das Beispiel aus Nordbayern könnte da zukunftsweisend sein.
Also auch die rote Anneliese ist ja ein ziemlich ungewöhnliches Modell als Zeitung. Kannst du das vielleicht noch ganz kurz erklären?
Es ist ein Modell, wie viele neue Projekte in Deutschland jetzt auch gestartet sind. Es wird von einem Verein getragen, es wird von Leuten getragen, die erkennen, dass Journalismus in der Gesellschaft eine wichtige Rolle hat. Und vielleicht, also das ist so ein Mix-Finanzierungsmodell, einerseits durch bezahlte Inhalte, andererseits durch eine Trägerschaft. Aber ich glaube, dass bei den klassischen Medien jetzt, wenn man die Regionalpresse in der Schweiz oder auch in Deutschland oder in der ganzen Welt anschaut, dann glaube ich, dass in den nächsten 20, 30 Jahren unheimlicher erstens Professionalisierungsschub stattfinden wird in den Lokalredaktionen. Zweitens haben die großen Verlage im englischsprachigen Raum jetzt erkannt, dass man in die Regionen hineinwachsen kann, also dass diese Bewegung, die in den letzten 40 Jahren stattgefunden hat, diese Leute, die eigentlich gute Journalisten sind, die zu den großen Titeln gegangen sind, dass diese Bewegung umgekehrt stattfinden wird. Auch durch den ökonomischen Zwang in den Regionen müssen sich die Blätter jetzt um Gedanken machen, wie sie vorankommen. Und ich glaube, dass da nur über diesen Weg geht, dass man wirklich auch investiert und schaut, wie kann man seine Leute einsetzen, um guten Journalismus zu machen.
Ich hätte noch eine Frage. Sie haben vorhin gesagt, dass die NZZ eigentlich noch die einzige Zeitung ist, die so ein Korrespondentennetzwerk hat. Ich frage mich grundsätzlich ein bisschen, kommt der Lokaljournalismus bei größeren Zeitungen in der Schweiz nicht sowieso viel zu kurz? Zum Beispiel bei Tagesanzeigen und bei den nationalen Blättern. Weil die Funktion, die ich ein bisschen sehe vom Lokaljournalismus, ist auch ein bisschen die nationale Kohäsion. Dass wir stärker nicht irgendwie denken, weil ich denke jetzt, die große Mehrheit in diesem Saal hat einen urbanen Hintergrund, dass wir nicht irgendwie meinen, ja, die auf dem Land da, die das bisschen sowieso alle ein bisschen zurückgeblieben. Aber in der Lokaljournalismus muss diese Realität ein bisschen näher bringen, ohne irgendwie so verniedlichend zu sein. Und das ist schon ein bisschen die Gefahr, dass das immer mehr verschwindet. Diese
Graben
dann aufmacht.
Also der Lokaljournalismus spielt doch bei der NZZ und Tagesanzeige sehr wohl eine wichtige Rolle, oder? Haben wir uns da richtig verstanden? Oder?
Ich hoffe es.
Der lokale Teil, sowohl bei der NZZ wie beim Tagesspiegel, ja. Eine große Redaktion, die sich dem lokalen, regionalen
bietet. Aber das, was er meint, ist eher, dass man quasi die Bundesplatz und die Paradeplatz Schweiz in der Presse hat, aber die Restschweiz nicht so sehr vertreten ist.
Genau. Das ist halt das Problem, also ich finde, das ist ein geografisches Problem der Verlage. Also eben, ich habe auch irgendwie im Rheintal gewohnt, bin da Auto gefahren, war im Turmverein, also bin ich immer noch, aber aktiv. und dann bist du irgendwie Teil dieser Wirklichkeit. Jetzt wohne ich in Oerlikon, pendle mit dem Zug, bin nicht mehr im Turmverein sehr aktiv. Das ist einfach eine andere Welt, oder? Und dann schreibst du, und wenn alle, die natürlich schon urban aufgewachsen sind, denen sagt das einfach vielleicht nicht so viel oder die interessiert das gar nicht. Das ist wahrscheinlich das Problem.
Aber eben, du hast ja vom Egerkinger, von dieser Egerkinger-Reportage gesprochen. Die NZZ pflegt ja jetzt seit ein paar Wochen im Freitag diesen speziellen Bund. Da hat man Christoph Blocher in Tschechental begleitet an eine Wahlveranstaltung oder hat etwas geschrieben über die Baselbieter Grünen, die um ihren Sitz zittern. Das sind doch lokale Geschichten, ganz schöne lokale Geschichten in den großen nationalen Zeitungen. Die pflegen das schon. Nur, ich habe gesagt, die Korrespondenten, die vor Ort sind, die haben eben, die NZZ hat das noch, die haben eben einen anderen Fokus als diejenigen, die dann von der Zentrale mal rausgeschickt werden. Die Gefahr besteht eben, dass da dann Leute rausgehen, ja, aus diesem urbanen Blick. der fehlte natürlich diesen Leuten, also der ländliche Blick. Die haben dann erstens eben diese Jupis aus der Großstadt.
Also man liest ja kaum irgendwie Fleischessergeschichten, man liest kaum irgendwie Autofahrergeschichten, gut, ja, ab und zu. Aber das sind einfach so, das ist einfach eine andere Lebensrealität. Und die ist schon, finde ich schon, die wird zum Teil schon ausgeblendet, weil man einfach anders lebt. Und das ist ja auch kein Vorwurf, das ist einfach so.
Da müssten wir jetzt mal über Monate die Zeitungen anschauen. Ich könnte euch sehr wohl, wenn wir jetzt von den Zürcher Medien sprechen, dort gäbe es sehr wohl auch noch solche Geschichten.
Ja, aber zum Beispiel, wie viele Leute sind in der Schweiz im Turmverein und wie viele Turmvereingeschichten gibt es? Also.
Genau, es ist vielleicht als Schlussbeobachtung interessant, dass man mit 40 Journalisten im Zimmer sitzen kann und immer noch über den Journalismus und darüber jammern, was die Blätter alles falsch machen, bei denen wir alle beschäftigt sind.
Zum genau. Schluss.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, herzlichen Dank euch dreien für das tolle Mitmachen. Wir haben hier noch je ein Geschenk und wir sind nach einer Viertelstunde dann weiter mit dem nächsten Programmpunkt, der mir gerade nicht geläufig ist, aber ihr habt ja alle das Programm.